Hier ist der Weltspiegel Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang hier im Weltspiegel Podcast. Diesmal mit Philipp Abresch. An diesem Wochenende jähren sich die Anschläge vom 11. September zum 20. Mal. 9/11, das war der verheerendste Terroranschlag, den es je gegeben hat. 2.996 Menschen fanden den Tod. Viele Tausend wurden verletzt und manche von ihnen leiden bis heute. Der 11. September, das war eine Zeitenwende. Letzte Woche im Weltspiegel-Podcast haben wir über die Folgen dieser schrecklichen Angriffe gesprochen. Heute, so kurz vor dem Jahrestag, gucken wir dahin, wo alles begann, nach New York. Wir sprechen mit denen, die die Angriffe damals selbst erlebt haben. Deutsche, die irgendwie auch New Yorker sind, geworden sind, muss man sagen, an diesem Tag, dem 11. September 2001. Wir sprechen mit Julie von Kessel, die damals fürs ZDF in New York war und den Einsturz der Türme aus wirklich nächster Nähe miterlebt hat. Mit meinem NDR-Kollegen Carsten Fick, der damals für den Hörfunk live aus New York berichtet hat, stundenlang, nächtelang. Und dann haben wir Christiane Meyer bei uns, die seit vielen Jahren in New York lebt und heute für uns als Korrespondentin aus New York berichtet. Wir fangen mal an mit Julie von Kessel. Sie war damals fürs ZDF in New York und die erste deutsche Journalistin am Ort vor diesen brennenden Twin Towers. Julie, es gibt Erlebnisse, die trägt man ein Leben lang mit sich herum, die werden ein Teil von einem. Ist der 11. September so ein Erlebnis für dich?
Ja, das würde ich schon sagen. Also es ist zwar nicht immer gleich präsent für mich, aber es ist auf jeden Fall ein Tag, der mich verändert hat und der mich irgendwie geprägt hat, wo es ein Vorher und ein Nachher gibt.
Nimm uns mal mit zurück an diesen Tag, den 11. September 2001. Wie hat dieser Tag für dich begonnen?
Ja, wir waren früh im Büro. Also wir waren eigentlich immer früh im Büro wegen der Zeitverschiebung. Mussten wir schon alle Sachen, also alle News des Tages, mussten wir immer schon mittags oder am frühen Nachmittag überspielen. Das Heute-Journal, wenn wir eins machten, wurde immer 14.30 Uhr überspielt. Deswegen war ich schon um 8 Uhr da. Und ich wusste auch, dass ich an dem Tag viele Interviews hatte, weil Fashion Week war. Und ich sollte auf der Fashion Week mit Tommy Hilfiger sprechen. Das war ein Interview, auf das ich lange gewartet hatte. Und dann nachmittags mit Joshua Bell, dem Violinisten. Also so fing der Tag für mich an.
Und wie hast du erfahren, dass es da irgendetwas am World Trade Center gegeben hat, dass da ein Flugzeug reingeflogen ist?
Mein Chef, der Udo van Kampen, kam ins Zimmer und sagte mir das. Also ich war eigentlich nur dabei, mich fertig zu machen, um auf diesen Dreh zu gehen. Und er kam rein und sagte, mach den Fernseher an, da ist was ins World Trade Center geflogen. In der Woche davor war ein Fallschirmspringer auf der Freiheitsstatue gelandet. Deswegen gingen wir erstmal davon aus, dass das irgendwie ein kleines Sportflugzeug war oder so. Ich habe es für einen Unfall gehalten. Und ich bin dann mit dem Kameramann losgefahren. Wir sind dann ins Taxi gestiegen und wir waren ganz, ganz schnell da. Das dauerte nur wenige Minuten. Und erst als wir dann dort ankamen, habe ich es überhaupt verstanden, was das für eine Situation war.
Und war euch da schon klar, dass das kein Unglück war, sondern ein Anschlag?
Das mit dem Anschlag war mir, glaube ich, noch nicht klar. Es war mir dann in dem Moment nur klar, dass das jetzt kein kleineres Unglück ist, sondern eben was. Ja, es war relativ infernohaft, als wir da ankamen, weil uns hunderte Menschen entgegenkamen und viele schrien und weinten und alle sagten, schau mal, die Menschen springen, kannst du das sehen? Und dann haben wir hochgeschaut und sahen eben diese kleinen schwarzen Flecken vor dem Himmel, ja, und wie nach und nach Leute eben heraussprangen. Und das war die Situation oder das war der Moment, wo mir klar wurde, dass sich alles ändern würde. Also, dass ich auch überhaupt nicht mehr verstand, was das jetzt für eine Situation war. Und es war einfach so grauenvoll zu wissen, dass das die beste Option für die Menschen war, die dort oben gefangen waren.
Um das nochmal zu erklären, die wollten in den Tod springen, um nicht zu verbrennen.
Genau, also das konnte man natürlich von dort unten nicht sehen, aber die waren eingeschlossen in den oberen Stockwerken, haben eine Zeit lang, glaube ich, gewunken und gehofft, dass sie gerettet werden, aber dann war das Feuer wohl zu schlimm und sie haben es beschlossen, so zu beenden.
Ihr habt euch ja vor den Türmen aufgebaut und habt dann Interviews mit den Menschen geführt, die aus diesen Türmen geflüchtet waren. Was haben die euch erzählt?
Wir haben uns direkt neben der Tür aufgebaut und ich weiß noch, dass ein Polizist auf uns zukam und sagte, ihr müsst auf die andere Straßenseite, hier fliegen überall Trümmerteile herum. Und ich habe noch zu ihm, also habe noch argumentiert irgendwie und habe noch gesagt, ja, aber ich sehe es doch, kein Problem, ich passe auf. Und er sagte, nein, auf jeden Fall auf die andere Straßenseite. Und im Nachhinein hat der uns natürlich das Leben gerettet. Wir sind dann auf die andere Straßenseite gegangen und haben diese Interviews geführt. Und bei einem Interview gab es dann eben so ein Grollen, was immer lauter wurde. Und dann weiß ich noch, dass ich hochguckte und eben sah, wie so die ersten Stockwerke in sich zusammenfielen, aber auch noch richtig lange gebraucht habe, auch um das zu verstehen. Es ist so irre, dass man Sachen sieht, aber irgendwie nicht versteht, was gerade passiert. Und dann in dem nächsten Moment war auch schon diese Aschewolke da und wir sind dann in alle Richtungen auseinandergelaufen.
Ich habe gelesen, dass du noch eine Jacke hast, die du an dem Tag getragen hast. Die ist auch offenbar noch voller Staub. Stimmt das? Warum hast du die aufgehoben?
Ich habe die 10 Jahre lang aufgehoben, ja. Und dann habe ich sie irgendwann weggeschmissen. Ich konnte die am Anfang nicht wegschmeißen, weil die so stark danach roch. Und ich dachte, irgendwie muss ich es behalten. Und dann irgendwann dachte ich aber, warum? Ja, und dann habe ich sie weggeschmissen. Aber es war auf jeden Fall ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat.
Du hast einen Roman geschrieben, der in New York spielt, zur Zeit der Anschläge. Der heißt Als der Himmel fiel, ist bei Rowohlt erschienen. War das für dich auch eine Form, deine Erlebnisse zu verarbeiten?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe es nicht geschrieben, um es zu verarbeiten, aber ich wollte gerne einen Roman schreiben, der vor diesem Hintergrund spielt oder in dieser Zeit spielt. Und ich glaube, ich hätte ihn nicht früher schreiben können. Also das dauert schon so ein bisschen, glaube ich, bis man etwas literarisch verarbeiten kann. Ja, das hätte ich jetzt nicht 2002 mich an den Schreibtisch setzen können.
Danke dir, Julie. Um 8.46 Uhr morgens bei strahlend blauem Himmel flog das erste entführte Passagierflugzeug in den Nordturm des World Trade Centers. 20 Minuten später das zweite Flugzeug in den Südturm. Fast gleichzeitig lenkten die Attentäter ein Flugzeug ins Pentagon in Washington und ein viertes in ein Feld in Shanksville, Pennsylvania. Dieses Flugzeug sollte offenbar ins Kapitol in Washington gelenkt werden. Ich war damals auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Hamburg und fast alles, was ich an diesem 11. September aus New York erfahren habe, das weiß ich von Carsten Fick, unserem Hörfunkkorrespondenten damals dort, der wirklich pausenlos berichtet hat bis spät in die Nacht und ich habe ihm gebannt zugehört. Carsten, 20 Jahre ist das her, der 11. September. Was ist das eigentlich für ein Tag für dich? Was verbindest du mit diesem Datum?
Tja, das ist ein Tag, auf den man immer wieder reduziert wird, wenn man da vor 20 Jahren dabei war. Ein Tag, der eigentlich jedes Jahr, wenn wieder Anfang September ist, wieder hochkommt, wo man auch wieder die alten Bilder hochholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Tag hat auch viel mit mir selber gemacht. Der hat mich, glaube ich, emotional sehr empfindlich gemacht, gerade wenn ich dann auch wieder Bilder sehe zu diesen Jahrestagen und auch jetzt wieder 20 Jahre, wenn man die brennenden Türme sieht und weiß, was da alles passiert ist, wie viele Menschen da drin waren. Und wenn man an die eigene Arbeit zurückdenkt, dann ist man ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, wenn dieser Tag wieder vorbei ist.
Der 11. September 2001, nimm uns mal mit in diesen Tag. Wie hat der für dich begonnen?
Das war ein sehr schöner Tag, ein sonniger Tag, ganz blauer Himmel, Spätsommer, herrliches Wetter. Und ich war früh im Büro, 8 Uhr, 6 Stunden Zeitunterschied. New York liegt ja 6 Stunden zurück zu Deutschland. War früh im Büro um 8 Uhr und so um 8:50 ungefähr klingelt mein Telefon. Da rief ein Kollege an, der wohnte am East River und hatte eine Wohnung relativ weit oben. Der konnte die Türme sehen vom World Trade Center und er sagte mir, mach doch mal New York One an, Fernsehsender an. Ich glaube, da ist so ein kleines Flugzeug, irgendwie ein Touristenflugzeug gegen einen der Türme geflogen. Die flogen da ja ständig rum mit Touristen. Ja, und von da an standen die Telefone nicht mehr still. Das war ja das Surreale, dass die ganze Welt das im Prinzip alles mitbekommen hat. Auch den zweiten Einsturz dann. Jeder war mehr oder weniger live dabei bei dem, was da passiert ist. Jeder kann sich auch fast erinnern, wo er gerade war, wo er das gesehen hat, wie diese Situation war. Und dann gab es natürlich extrem viel zu tun. Ich war unentwegt auf Sender, Live-Gespräche, ganz viele Sender, die natürlich wissen wollten, was ist da los. Und dann gab es eben den zweiten Einschlag in den zweiten Turm. Und da war für viele dann natürlich auch klar, was da eigentlich passiert ist, dass das ein Anschlag sein musste. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt von einer Reportage von mir von vor 20 Jahren. Klingt ein bisschen aufgeregt, aber kann man vielleicht nachvollziehen.
Es sind immer noch unbeschreibliche Szenen, die sich hier abspielen. Immer noch sehen wir Flammen aus dem World Trade Center schlagen, immer noch dunkle Wolken, die über Manhattan stehen. Und es wird immer wahrscheinlicher, bei den beiden Flugzeugeinstürzen in die World Trade Center handelt es sich wohl um einen Anschlag. Das wird von Seiten des FBI jetzt immer mehr Stück für Stück bestätigt. Manhattan ist inzwischen hermetisch abgeriegelt. Tunnel, Brücken, alles ist gesperrt. Der ganze Bezirk südlich Manhattan ist abgetrennt. Die Feuerwehrkräfte, die Polizeikräfte sind im Einsatz und sie versuchen hier das Allermöglichste. Keiner weiß, wie viele Menschen noch in diesem Gebäude oben drin sind und ob es eventuell vielleicht auch dazu führen könnte, dass eines dieser Riesengebäude 110 Stockwerke einstürzen könnte und über Manhattan zusammenbrechen könnte. Es sind unbeschreibliche Szenen, die sich hier abspielen.
Also man merkt schon, 20 Jahre alt, diese Reportage. Es waren viele Gerüchte im Umlauf. Man wusste nicht, wie geht das weiter? Wie viele Maschinen sind überhaupt noch in der Luft? Was passiert hier noch alles? Und die Kollegen von uns, auch vom Fernsehen, die sind natürlich runtergefahren mit der Kamera zu den Türmen. Und als die Türme dann einstürzten, machte man sich natürlich auch Gedanken, was ist mit den Kollegen, wie dicht waren die da dran? Dadurch, dass es den Zeitunterschied gab, dass New York 6 Stunden zurück war, wurde es gen Abend, New Yorker Zeit, dann etwas ruhiger. Also zum Beispiel 6 Uhr abends in New York ist Mitternacht in Deutschland. Da hatte ich dann auch mal Zeit, runterzugehen zum Ground Zero, mal das Büro, das Mikrofon überhaupt zu verlassen. Ich bin dann runtergelaufen mit dem Mikrofon in der Hand und habe diese riesige Rauchwolke gesehen, diesen Schutt, diese Asche, diese ganzen Autos, die bedeckt waren mit Schutt und Asche. Und ich bin rangekommen bis ans World Trade Center von dem, was noch stand, dass ich diese Silhouette sehen konnte, diese Stahlgerippe sehen konnte, um diesen Eindruck zu haben. Und ich habe extrem viele Menschen gesehen, die verwirrt durch die Straßen gelaufen sind, die weinend durch die Straßen gelaufen sind. Und ich merke jetzt an meiner Stimme, wie einen das immer noch sozusagen beschäftigt, wenn man diese Bilder wieder hochholt. Und eine Frau zum Beispiel auch, die hat gesehen, ich habe ein Mikrofon in der Hand und hat gesagt, sie vermisst ihren Mann. Und der hat sich schon seit Stunden nicht gemeldet. Er hat im World Trade Center gearbeitet. Ob ich nicht einen Aufruf machen könnte, irgendwie übers Fernsehen. Ich habe ihr dann erzählt, dass ich ein Radiomensch bin, für deutsches Radio, dass ich ihr leider nicht helfen kann. Und ich weiß leider nicht, was aus dieser Frau und was aus ihrem Mann geworden ist. Kann gut sein, dass der Mann in den Türmen war.
Du hast in den Tagen danach auch viele Augenzeugen gesprochen. Auch unter anderem Deutsche, die in den Türmen waren. Erzähl mal davon. Wie war das?
Ja, man kann sich wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen, was die durchgemacht haben. Ein Mann, der inzwischen 71 ist, der wieder in Deutschland lebt, Klaus Borchert, zu dem habe ich immer mal wieder Kontakt gehabt, kurz nach den Anschlägen. Da haben wir mit ihm gesprochen. Der hat im 103. Stock im Südturm gearbeitet. Das ist der Turm, der sozusagen als zweites getroffen wurde von einem Flugzeug. Und dann hat er gesehen, den anderen Turm, er hat die Flammen gesehen, er hat diese riesige Lücke gesehen im Nordturm. Und dann gab es die Durchsagen, man solle den Turm doch gerne verlassen. Der Turm wurde evakuiert und er war auf dem Weg nach unten. Und das hat er uns dann kurz nach den Anschlägen so beschrieben.
Ich vermutete, dass eine weitere Explosion im Nachbargebäude stattfand, dass es einfach die Druckwelle war auf unser Gebäude, obwohl es eigentlich zu stark dafür zu empfinden war bei uns. Ein paar Leute haben aufgeschrien, ein paar mehr wahrscheinlich geweint, aber es ging immer noch relativ ruhig weiter. Die Leute liefen weiter. Es war eigentlich nicht die Panik da, die man vielleicht erwarten konnte, weil wir wussten nicht, was passiert war.
Also Klaus Borchert, man muss sich das mal vorstellen, 103. Stock im Südturm des World Trade Center auf dem Weg nach unten und er spürt eine Explosion und er denkt, das ist der Nachbarturm, das war kurz über ihm, als das Flugzeug einschlug. Er hatte das große Glück, dass er schon so weit unten war, dass er rauskam, aber er hat hinterher extreme Schuldgefühle gehabt. 181 Kolleginnen und Kollegen von ihm, auch Freunde darunter, die haben es nicht geschafft. Er hat sich natürlich gefragt, warum habe ich das geschafft? Er hat Therapien gemacht, hat noch ein paar Jahre in New York gelebt. Heute lebt er in Deutschland. Ich habe vor 2-3 Wochen mit ihm gesprochen. Er sagt, es ist alles okay, aber auch er möchte sich die Bilder jetzt 9/11 zum Jahrestag eher nicht anschauen.
Hattest du eine Ahnung davon, was dieser Tag eigentlich bedeuten würde über die Anschläge hinaus?
Zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht gehabt. Also es war klar, dass das ein... Natürlich sehr schnell klar, dass das ein terroristischer Angriff war, aber welche Folgen das hat, welche Folgen das sozusagen bis in die jetzige Zeit hinein mit Afghanistan noch hat, das ist in dem Moment nicht klar gewesen. New York und wir mit unserer Arbeit und auch die New Yorker selbst dort, die hatten so viel mit sich selbst zu tun. Es liefen wirklich tagelang Menschen durch die Straßen, es waren alle Wände, alle Laternenpfeiler und Masten waren geklebt mit Bildern von Leuten, die noch gesucht wurden. Es lag über Tage ein Geruch auch in der statt, von dieser riesigen Rauch- und Dunstwolke, dass man sich immer gefragt hat, wonach riecht das überhaupt? Also man hatte so viel mit der Situation in New York zu tun und mit dem Bewältigen dieser Situation, sodass man sich über die politischen Folgen, glaube ich, mehr in Washington und in anderen Teilen der Welt Gedanken gemacht hat.
20 Jahre ist das her. In deinen Schilderungen klingt das so lebendig, als sei es gestern gewesen. Was von diesem Tag, dem 11. September 2001, steckt noch in dir? Welche Erinnerungen haben dich am meisten geprägt jetzt im Rückblick?
Ja, es sind ehrlich gesagt natürlich keine schönen Erinnerungen. Auch Erinnerungen, wenn man ehrlich ist, die einen auch belasten. Es ist der Geruch, den ich eben schon kurz beschrieben habe, diese Rauchwolke, diese Staubwolke, die tagelang, ich würde fast sagen wochenlang fast über der Stadt lag, über Manhattan lag, dann drehte mal der Wind. Ich wohnte ein bisschen nördlich, 56. Straße und konnte das Fenster gar nicht aufmachen, weil immer dieser Geruch sozusagen in der Luft lag und man fragte sich immer, wonach riecht das hier? Man wusste natürlich, dass da hunderte Menschen drin verbrannt sind und an diesen Geruch, den habe ich sozusagen auch 20 Jahre danach immer noch in der Nase oder kann mich gut dran erinnern zumindest. Und dann diese Begegnung mit Menschen auf der Straße, die Angehörige gesucht haben, die verzweifelt waren, die nicht wussten, wo ihre Leute sind, wo ihre Angehörigen sind, ob sie es geschafft haben oder vielleicht doch nicht geschafft haben. Diese Menschen, die da weinend durch die Straßen gelaufen sind und dann natürlich diese Silhouette am ersten Abend, als ich losgelaufen bin, diese Stahlsilhouette, das ist das Bild, diese drei Sachen haben sich bei mir eingeprägt und haben eben auch dazu geführt, dass es manchmal nicht ganz einfach ist, darüber zu sprechen.
Heute haben wir drüber gesprochen. Vielen Dank, Carsten Fick, für deine Schilderung. Danke.
Gern.
Vielleicht warte mal am 9/11 Memorial in New York, in diesem Museum. Mich hat das total beeindruckt. Da sieht man noch dieses stählerne Gerippe, das damals aus dem Schutt hervorragte. Man sieht einen total zerdepperten und geschmolzenen Feuerwehrtruck, geschmolzen von dieser enormen Hitze. Du hörst die Stimmen derer, die sich aus den Türmen noch per Telefon von ihren Lieben verabschiedet haben. Und da draußen dann, neben diesen beiden leeren Fundamenten, da steht das neue One World Trade Center. Ein gläserner Bau und Gebäude, wie ich finde, viel, viel schöner als damals diese Twin Towers. Christiane Meyer ist seit vielen Jahren unsere Fernsehkorrespondentin in New York. Du warst sicherlich auch schon oft an Ground Zero. Wie wirkt dieser Ort auf dich?
Ground Zero ist eigentlich ein sehr beeindruckender Ort, weil viele auch glauben, und ich gehöre auch dazu, dass dieses Denkmal sehr gelungen ist. Man sieht ja, für viele, die da noch nicht waren, dieses Wasser, was in die Brunnen fällt und dann verschwindet. Also das ist wirklich sehr gut und nachdenklich gemacht. Und die Namen der Opfer, derjenigen, die dort gestorben sind, sind auf dem Rand, auf der Balustrade eingraviert. Und zwar nicht einfach so, wie man sich das vorstellen könnte, in alphabetischer Reihenfolge, sondern die haben sich da was anderes überlegt und haben die Namen geordnet nach Freundschaften, nach Firmen, nach zum Beispiel Feuerwehrleute, die zusammen waren. Also eine sinnvolle Anordnung. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Man steht da und sieht das. Und manchmal kommt auch jemand vorbei und legt Blumen nieder. Das ist dort immer noch so. Jetzt natürlich besonders, nach 20 Jahren. Und man fühlt sich da schon sehr an dem Ort des Geschehens und kann sich gut vorstellen, wie es Menschen ergangen ist, die das miterleben mussten.
Ich habe Julie und Carsten schon gefragt, auch an dich die Frage, weißt du noch, wo du warst damals am 11. September 2001? Wie hast du von den Anschlägen erfahren?
Natürlich weiß ich das, wie wahrscheinlich jeder. Ich war in Nordmichigan bei einem Dreh unterwegs. Wir waren auf einer kleinen Insel, auf der es keine Autos gibt und hatten uns dort verabredet mit einem Interviewpartner, der Besitzer eines Stahlwerkes war. Und der kam uns entgegen und war, als wir ihn treffen wollten, um 9 Uhr und war leichenblass und sagt, es ist was passiert, ihr müsst das sehen. Und dann sind wir in das Hotel gegangen und da flog gerade das zweite Flugzeug in den zweiten Turm. So habe ich das erlebt. Wir waren damals, uns war sofort klar, das hier ist tatsächlich eine große Sache, das ist ein Terroranschlag, eine Zeitenwende, und haben uns umgehend auf den Weg gemacht. Also sind wir dann 18 Stunden durchs Land gefahren, um dann hier in New York einzutreffen.
Diese Anschläge, die sind jetzt 20 Jahre her. An Ground Zero hat es in den vergangenen Jahren jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung gegeben. Was ist denn diesmal anders?
20 Jahre ist wie eine Zäsur. Man muss sich überlegen, dass es ja eine ganze Generation gibt, für die 9/11 so weit weg ist wie der Zweite Weltkrieg. Also die haben es nicht miterlebt, die kennen das nur aus Erzählungen ihrer Eltern, ihrer Freunde vielleicht. Und nach diesen 20 Jahren kommt aber alles nochmal so richtig hoch. Die Bilder werden wieder gezeigt, man denkt nochmal neu über das alles nach. Und vor allen Dingen durch die Kriege, auch durch den jetzt beendeten Afghanistan-Krieg von Seiten der USA, ist das ganze Thema natürlich nochmal ganz neu hochgekommen. Und die Erinnerungen werden auch bewusst wachgehalten von den Familien, die betroffen waren, aber auch von vielen Politikern. Das heißt, irgendwie gibt es so ein Gefühl, wir müssen jetzt doch noch mal ganz genau hinsehen. Wir müssen uns noch mal erinnern, aber wir müssen auch auf die Folgen sehen. Und für manche verbindet sich damit auch die Hoffnung, ob es vielleicht dann danach so ein bisschen beendet ist. Also, dass man erst mal sagt, so, das ist jetzt quasi wie eine Ära, die wir möglicherweise hinter uns lassen können und uns wieder nach vorne wenden. Ob das dann so sein wird, da hege ich gewisse Zweifel, aber man merkt das Bemühen.
Du hast ja immer wieder auch mit Angehörigen gesprochen, die am 11. September einen Menschen verloren haben. Jetzt gerade in der ARD-Mediathek ein Film von dir, Die Kinder von 9/11. Die Kinder von 9/11, warum hat dich das Thema eigentlich, also ausgerechnet die Kinder, warum hat dich das Thema so interessiert?
Wir haben eigentlich das Gleiche gemacht, was New Yorker auch machen. Wir haben versucht, nach vorne zu sehen und haben gedacht, wie ist das eigentlich, wenn man zu diesem Zeitpunkt noch klein war, also wenn man noch nicht dieses ganze politische Konzept im Kopf hat und diese ganzen Folgen, die daraus entstehen. Wie ist es, wenn man das erlebt als Mensch, der noch ganz unfertig ist und der einfach betroffen ist in der einen oder anderen Weise von dem Leid, was das ausgelöst hat? Und dann haben wir uns verschiedene Charaktere gesucht, die auf unterschiedliche Weise betroffen waren und haben dadurch eigentlich wahnsinnig viel gelernt, auch darüber, wie diese Stadt, wie diese nächste Generation damit umgeht. Unsere Protagonisten waren ja alle so in etwa 9 Jahre alt, insgesamt zwischen 7 und 13, aber eigentlich so rund 9, und haben das auf sehr unterschiedliche Weise erlebt. Also einer davon, Matthew, dessen Vater war bei Cantor Fitzgerald im 105. Stock des Nordturms, der ist ziemlich schnell gestorben. Und Matthew, der damals 9-Jährige, hat das sehr, sehr schlecht verarbeitet. Der ist damit überhaupt nicht klargekommen.
Wir haben hunderte Nachrichten hinterlassen, bis die Mailbox voll war. Wir haben geweint und gebettelt, dass er nach Hause kommt. Meine Mutter hat immer wieder ihre Nachrichten abgehört, falls er das Telefon verloren hat. Wir haben uns an allem festgehalten. Vielleicht gab es ja eine letzte Nachricht, die er hinterlassen hat.
Für Matthew war es so schlimm, dass er die ganze Zeit sich als kleines Kind, als kleiner Junge gefragt hat, wie ist mein Vater gestorben? Und daraus entwickelte sich so eine Obsession, dass er Bilder angesehen hat, um zu gucken, ob sein Vater einer von denjenigen waren, die aus dem Fenster gesprungen sind.
Wenn ich aus der Schule kam, habe ich stundenlang diese Bilder angesehen.
Couldn't sleep.
Ich konnte nicht schlafen, whatever. Nicht essen.
And then we continue, you know, and this
is ich wollte mehr wissen. Es wurde immer schlimmer.
Further and further and, you know, just trying to find out. Hearing what I was hearing wasn't enough.
Was mir gesagt wurde, reichte nicht. Ich wollte mehr wissen. Als Kind sieht man auf den Fotos den Nordturm und ich zählte die Stockwerke.
You know, and you count down. And so I'm thinking to myself,
ich habe überlegt, ob ich dieses Bild noch vergrößern kann, sodass ich ihn vielleicht finden kann oder jemanden, den ich kenne.
Maybe I can spot him or someone I know.
Natürlich hat er das nicht gefunden, das Bild, wonach er suchte, aber er hat stattdessen sich da immer mehr reingesteigert und hat Bilder gesehen, die er, wie er selber sagt, nicht mehr löschen kann aus seinem Kopf. Und Jahre später ist er dann alkohol- und drogenabhängig geworden. Hat sich aber daraus wieder herausgearbeitet und ist jetzt clean. Und das war eine Geschichte, glaube ich, die war erzählenswert. Eine von 4.
Für viele ist dieser Tag, der 11. September, bis heute nicht zu Ende. Die Menschen, die ihre Lieben verloren haben, die hoffen, dass vielleicht doch noch DNA-Spuren gefunden werden in den Trümmern. Und auch für die, die mit den Spätfolgen von 9/11 zu kämpfen haben, die irgendwie in die Wolke aus Gift und Asbest geraten sind, als diese Türme in sich zusammenfielen. Man hatte zwischendurch das Gefühl, Amerika hat diese Menschen vergessen. Wie geht's denen heute?
Ja, das sind mehrere hundert Menschen, die das betrifft. Von denen sind viele auch schon verstorben. Dieser Rauch und diese Staubwolke waren eben hochgiftig. Da war Asbest drin und alles mögliche andere. Es gab die Spätfolge der Lungenerkrankungen, alle möglichen verschiedenen Atemwegserkrankungen, aber eben auch Krebs. Viele dieser Ersthelfer, das waren eben überwiegend Polizei und Feuerwehr, sind später erkrankt, oft Jahre später. Und es war ein ganz, ganz harter Kampf, die Anerkennung dieser Krankheit als Folge von 9/11 durchzusetzen und anerkennen zu lassen. Denn damit verbunden war natürlich auch Geld. Denn man muss ja, wenn man krank ist, kann man nun mal nicht mehr arbeiten. Und die Sozialgesetzgebung ist, wie sie ist hier in den USA, war es sehr wichtig, dass man auch eine Entschädigung erhält. Da sammelten sich dann die Menschen doch zusammen und die haben bis vor kurzem ganz hart kämpfen müssen. Jon Stewart, einer von den Comedians hier, der im Augenblick schon retired ist, der hat sich damals sehr stark eingesetzt und darum gekümmert. Und tatsächlich hat man es geschafft, dass es jetzt als Spätfolge anerkannt ist. Aber viele dieser Menschen sterben einen wirklich grausamen und langsamen Tod, indem sie eben langsam ersticken oder langsam an den Folgen des Krebs zugrunde gehen. Das ist wirklich, wirklich dramatisch und auch sehr traurig und es geht auch immer noch weiter. Es sind immer noch mehrere hundert davon betroffen.
20 Jahre ist eine lange Zeit. Wenn du heute durch New York gehst, mit welchem Gefühl würdest du sagen, die Wunde ist geschlossen? Hat New York sowas wie Frieden gefunden?
Ich würde sagen, die Wunde ist vernarbt. Das bedeutet, diese Narbe, die ist sichtbar, spürbar und wird auch als solche angenommen. Man kann ja mit Narben gut leben, weil sie ja auch ein Stück des eigenen Lebens zeigen und fühlbar machen. Und ich glaube, das gelingt dieser Stadt ausgesprochen gut. Und interessanterweise jetzt mit Covid sind viele Erinnerungen an diese vor 20 Jahren entstandene Wunde wieder neu entstanden. Und die New Yorker haben sich erneut gefragt, wie sind wir eigentlich damit fertig geworden? Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie einfach über eine extreme Resilienz verfügen. Und das ist auch so. Die Widerstandsfähigkeit vom durchschnittlichen New Yorker ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb ist es ist bei Covid so, es ist bei 9/11 so, die Stadt rappelt sich auf und macht weiter. Das gehört hier sozusagen symbolisch betrachtet zur DNA, zur New Yorker DNA, dass man, was auch kommt, einfach weitermacht. Man lässt sich nicht einschüchtern, man lässt sich auch nicht in die Enge treiben, sondern das ist dann so, das wird dann durchlitten und weitergemacht. Das ist eigentlich eine tolle Sache, weil der Blick sich eben nach hinten zwar gelegentlich richtet, aber im Großen und Ganzen geht er nach vorne, in die Zukunft. Das heißt nicht, dass man vergisst, aber es heißt, dass man mit dem, was man erlebt hat, weitermacht.
Nach vorne sehen. Danke dir sehr, Christiane Meyer aus New York, unsere Korrespondentin in den USA. New York, eine Stadt mit Narbe, aber eine Stadt, die noch am Leben ist, die sich immer wieder aufgerappelt hat. Nicht nur nach dem 11. September, auch jetzt gerade nach Corona. Das ist wohl dieser unerschütterliche Geist der New Yorker. Die New Yorker, die, wie Christiane Meyer sagt, nach vorne sehen. Wer mehr sehen und hören will zum 11. September, zwei Tipps. Die Kinder von 9/11, wirklich auffüllender Film, schon jetzt in der ARD-Mediathek. Und Samstagabend gibt es noch ein Weltspiegel-Extra von uns gegen das Vergessen. 20 Jahre 9/11, sehr zu empfehlen. Das war's von uns, der Weltspiegel-Podcast vom 10. September. Abonniert uns, wenn es euch gefallen hat, überall da, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen sich sehr Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.